War es mir immer wichtig, den Schülern das nahezulegen, wirklich den Boden zu begreifen und vor allem mit den Händen und mit den Augen und mit der Nase. Also wirklich absteigen, graben, schauen. Die Gefahr ist heute, dass wir mit zu großer Technik, die ordentlich mit Leistung versorgt ist, zu schnell irgendwas kaputt machen.
Die Inhalte der Folge dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehen und Hören. Wir beschäftigen uns heute mit einem ganz wichtigen Thema, nämlich das, was sich unter unseren Füßen befindet, dem Boden und der Bodengesundheit, und ja, sind zusammen mit Stefan Obermeier. Stefan, von wo bist du uns jetzt zugeschaltet?
Ich wohne und arbeite im Landkreis Straubing-Bogen im schönen Niederbayern.
Und vielleicht kannst du einmal uns mitnehmen auf deinen Betrieb, uns irgendwie mal eine kurze, ja, virtuelle, audiovisuelle Führung über deinen Betrieb geben.
Kann ich versuchen. Wir haben einen fast Vierseithof am Ortsrand gelegen, im Übergang vom sehr bekannten fruchtbaren Gäuboden ins tertiäre Hügelland, mit für unsere Verhältnisse relativ guten Flächengrößen. Im Anbau haben wir im reinen Ackerbaubetrieb eine Fruchtfolge bestehend aus Zuckerrüben, Weizen, Raps, und dann folgt in der Regel nochmal zweimal der Weizen oder alternativ auch mal die Gerste oder der Dinkel, je nach Marktsituation. Der Betrieb ist seit der 2000er Wende rum oder kurz vorher komplett pfluglos in der Bewirtschaftung, und zusätzlich haben wir ein Lohnunternehmen und auch etwas Wald.
Das klingt sehr, sehr vielseitig. Machst du das alles alleine oder wie seid ihr da personell aufgestellt?
Das macht in der Regel mein Vater und ich.
Also bei euch wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Wir sprechen ja heute über das Thema Bodengesundheit, und vielleicht kannst du nochmal sagen, ganz überspitzt gefragt, warum reden wir jetzt mit dir darüber oder warum ist das auch so ein Thema für dich?
Naja, das Thema Bodenfruchtbarkeit war immer schon ein wichtiges Thema, und ich denke, es ist zur aktuellen Situation wichtiger denn je. Die Frage ist eher, wie kommt man eigentlich dann zu dem Thema, beziehungsweise wo war dann der erste Berührungspunkt? Und das begann bei mir eigentlich schon ganz am Anfang, noch vor der Fachschule oder vor der Grundausbildung zum Landwirt. Wie gesagt, langjährig pfluglos. Mein Vater machte bereits 1983 die ersten Versuche mit intensiveren Zwischenfruchtanbau, mit der Umstellung von Zuckerrüben auf Mulchsaat. Damals eigentlich noch undenkbar, zu einer Zeit, wo also intensiv die raue Winterfurche praktiziert wurde und dann die Saatbereitung sehr fein wurde mit sehr genauer Saat und dann natürlich auch den Einsatz von Hacken. Aber auch damals war das Problem schon hin und wieder mal ein Starkregengewitter, das dann zu Erosion führte und dann also in der Folge einfach wertvoller Boden verloren ging. Und somit war damals eben der Zwischenfruchtanbau und die Umstellung auf die Mulchsaat der erste Ansatz. Und dann ist das Ganze weitergelaufen mit der pfluglosen Bodenbewirtschaftung und da hineingewachsen. Und mit diesen Eindrücken vom elterlichen Betrieb war ich dann auf dem Lehrbetrieb, ein intensiver Kartoffelbaubetrieb, der nahezu sämtliche Flächen im Winter pflückte, dann für die Kartoffeln, und einfach der Blick, obwohl eventuell die Bonität sogar besser war, war der Boden von der Struktur her eher schlechter, beziehungsweise wenn man dann sieht, dass zum Beispiel die Regenwürmer nach dem Flugeinsatz an der Bodenoberfläche liegen und dann teilweise einfach auch kaputt gingen dran, dann war das so ein Ereignis, das irgendwo dann dieses Interesse an Bodenfruchtbarkeit einfach weckte. Und das Ganze vertieft dann noch mit dem Auslandspraktikum in Australien auf einem reinen Direktsaatbetrieb und natürlich dann auch noch eine Exkursion mit der GKB damals nach Frankreich auf unterschiedliche Direktsaatbetriebe, brachte mich dann in der weiterführenden Schule beziehungsweise nach dem Meister und Betriebswirt oder während der Schulzeit kam das auf, dass ich mich da sehr dafür begeisterte und weckte vom damaligen Schulleiter, der auch gleichzeitig Behördenleiter war, das Interesse an mir und wurde nachfolgend jetzt dann Wasser- und Bodenschutzberater am Landwirtschaftsamt, was ich jetzt die letzten 13 Jahre war, seit kurzem jetzt nicht mehr, weil Betrieb, Beruf und Familie jetzt zu viel wurde und ich mich jetzt für den elterlichen Betrieb entschieden habe. Aber die Zeit als Boden- und Wasserberater brachte mich natürlich auf sehr viele Betriebe. Ich konnte sehr, sehr viel sehen, kam mit sehr vielen Leuten ins Gespräch. Die Wissenschaft war auch oft beteiligt in Form von der LFL, Landesanstalt für Landwirtschaft, bei uns in Freising. Und so, ja, habe ich mir da anscheinend einen Namen darin gemacht.
Und umso besser, dass wir dich jetzt auch zu diesem Thema auch gewinnen konnten und du diese vielen Erfahrungen mit uns teilst, netterweise. Um deine Vorstellung noch mal ein bisschen abzurunden, gibt es bei uns immer noch so ein paar Oder-Fragen, die ich dich bitten würde, einmal ganz kurz natürlich zu beantworten und vielleicht ganz schnell noch dazu zu sagen, warum du dich für das eine oder das andere entscheidest. Du hast ja jetzt über deinen Job alles eigentlich gesehen, sowohl die Büroarbeit am Schreibtisch als auch die Feldarbeit. Von daher die Frage, lieber im Büro oder lieber im Feld arbeiten?
Definitiv lieber auf dem Feld arbeiten, an der Natur, an der frischen Luft. Gut, vom Bildschirm kommt man trotzdem nicht weg, weil oft auf den Schlepper doch ein Terminal nach dem anderen hängt. Aber definitiv raus in die Natur.
Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Unbedingt Kaffee, mehrmals am Tag.
Ja, das so geht's mir auch. Ja, hier habe ich jetzt auch schon Favoriten, wo ich weiß, was du antworten wirst. Lieber Regenwurm oder lieber den Marienkäfer?
Lieber Regenwurm.
Wobei ein Marienkäfer natürlich auch schon ein wichtiger Nützling ist, aber
ganz klar.
Ich glaube, es ist lieber eher im Boden. Das ist schon der Favorit bei dir, ne?
Richtig, genau.
Ja, und dann nochmal, um eine Einleitung in das Thema zu haben, lieber Flug oder lieber Grubber?
Lieber Grubber. Oder keines von beiden.
Stimmt, das war die Fun-Frage. Um das Thema Boden, Gesundheit mal so ein bisschen einzugrenzen, kann man das irgendwie definieren? Also wann sprichst du davon, dass der Boden irgendwie gesund ist? Oder woran macht man sowas auch fest?
Das ist die Gretchenfrage. Ich denke, wenn man mit 10 Personen spricht zum Thema Bodenfruchtbarkeit, wird jeder etwas anderes sagen. Der eine sagt, der maximale Ertrag, der andere sagt, die maximale Wasseraufnahmefähigkeit, der dritte sagt, eine gute Struktur, die leicht zu bearbeiten ist. Ein vierter wird wahrscheinlich sagen, eine gute Nährstoffverfügbarkeit oder ein gut mit Nährstoffen versorgter Boden und so weiter und so fort. Für mich entscheidend beim Thema Bodenfruchtbarkeit sind die Punkte eine sehr hohe Krümmelstruktur, die aus wasserbeständigen Krümmeln besteht, die in der Folge dafür sorgen, dass der Boden schnell viel Wasser aufnehmen und speichern kann, für die Pflanze einen optimalen Lebensraum für die Wurzel bietet und auch optimaler Lebensraum für die Bodentiere ist, um dann die Funktionen des Bodens aufrechtzuerhalten.
Gibt es da irgendwie Maßstäbe, um irgendwie auch Flächen miteinander auch vergleichen zu können? Wie machst du das bei dir im Betrieb, wenn du auch deine Felder kontrollierst? Ich habe auch schon mal gehört, dass man auch dass es möhrig riechen soll, die Erde oder der Boden. Aber das ist natürlich auch mal dann so subjektiv oder Auslegungssache. Also wie kann man da auch überhaupt eine Vergleichbarkeit herstellen? Weil, ja, ich sag mal, durch eine Vergleichbarkeit kann man ja auch dann irgendwie es schaffen oder durch einen Maßstab auch irgendwie Prioritäten zu setzen oder vielleicht an Flächen nochmal besonders zu arbeiten.
Also grundlegend muss man mal aufpassen, denn jeder Bodentyp an und für sich ist anders. Und unterschiedliche Bodentypen miteinander zum Vergleichen kann auf den ersten Blick dazu führen, dass man einen Boden anders bewertet, als er dann tatsächlich auch ist. Wenn man jetzt einen richtigen, schweren Tonboden nimmt, dann sieht der auf den ersten Blick vielleicht relativ kompakt aus, von der Struktur her nicht ganz so optimal, ist aber dann in der Praxis besser als ein dicht lagernder Sandboden, der allerdings in der Hand, wenn man den anfasst, dann doch relativ krümelig ist aufgrund der Sandbestandteile. Also die Struktur an und für sich ist etwas schwierig zum Bewerten. Einfacher ist es zum Beispiel, wenn man am eigenen Betrieb, hat man ja jahrelang mit dem gleichen Boden zu tun. Und von daher ist es oft sinnvoll oder hilfreich, wenn man einfach mit den Spaten wirklich die Spatendiagnose durchführt und dies dann immer mit Fotos dokumentiert, um dann, wenn ein paar Jahre vergangen sind, wieder wirklich dann mit den Fotos von damals dann zu vergleichen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt für einen eigenen Betrieb, wenn ich versuche, in der Bodenstruktur vorwärts zu kommen. Aber als Hilfsmittel dafür, gut, Spaten ist klar. Das zweite wäre natürlich die Bodensonde, weil eine kritische Schicht ist ja dann der Übergang in den Unterboden. Und man kann auch hergehen und zum Beispiel mit einem abgeschnittenen KG-Rohr mal einen Versickerungstest machen, also prüfen, wie viel Wasser in welcher Zeit der Boden aufnehmen kann. Ganz ein wichtiger Test, auch aufgrund der zunehmenden Starkniederschlagsereignisse. Wenn also das Wasser kommt, dass das dann auch schnell und sicher in den Boden versickert, damit es für Trockenphasen dann vorhanden ist und nicht oberflächlich abläuft. Also umso schneller, dass das funktioniert, umso besser ist es. Oder auch zum Beispiel mit einem 6%igen Wasserstoffperoxid wirklich den mal auf den Boden mit draufgeben und schauen, was passiert. Wenn also dann dieser Boden anfängt aufzuschäumen, dann weiß man also, dass die Enzyme aufgespalten werden. Man kann also dann feststellen, wie viel Eiweiß im Boden vorhanden ist. Das kann einerseits von der organischen Düngung kommen oder auch von der Mikrobiologie des Bodens. Das wäre noch eine Möglichkeit und natürlich dann auch immer im gleichen Zug zum Schauen mit 10%iger Salzsäure, ob freier Kalk zum Beispiel vorhanden ist. Wenn es um das Thema Bodenfruchtbarkeit geht, geht es auch oft darum, Humus aufzubauen, beziehungsweise Humus ist wichtig für die Bildung von Tonhumuskoliden und da gehört aber auch immer der Kalk mit dazu. Und somit braucht man auch einen freien Kalk, der dann bereit ist, ein Tonhumuskomplex zu bilden. Das sind also so einfachere Tests, die man machen kann. Oder auch, es gibt ja diese Bodenansprache in Form einer App, auch von der GKB zum Beispiel, in der man vieles schematisch im Boden anschauen kann, auch mit Fotos dokumentieren kann und abspeichern, um dann wiederum zu einem späteren Zeitpunkt das wieder zu kontrollieren, ob es besser geworden ist oder nicht.
Das sind auf jeden Fall schon viele praktische Tipps, die, glaube ich, auch jeder zu Hause auch, ich sag mal, mit einfachen Mitteln umsetzen kann. Und du hast es schon gesagt. Und ich denke, das ist jedem auch klar, Fotos machen und in ein paar Jahren wieder schauen. Ich denke, gerade wenn man sich diesem Thema annimmt, dann braucht man irgendwie auch Geduld und auch irgendwie eine gewisse Zuversicht bestimmt, weil man natürlich nicht erwarten kann, dass man nach einer Bearbeitung oder eben Nichtbearbeitung oder nach einem Jahr vielleicht schon eine große Veränderung stattgefunden hat, sondern sicherlich braucht es einige Jahre, um irgendwie natürlich einen deutlichen Effekt auch dann nachher zu merken. Ich weiß nicht, wie war das denn bei dir im Betrieb, als ihr da das umgestellt habt, auch mehr auf Direktsaat gesetzt habt? Wie sind dann auch deine Eltern oder wie ist dein Vater auch damit umgegangen, weil es ja vielleicht dann doch erstmal ein unübliches Vorgehen ist. Viele, so kenne ich es auch von älteren Generationen, die wollen noch das saubere Saatbett haben nach dem Flug. Wie ist es da auch aufgenommen worden?
Naja, bei mir war es vielleicht etwas anders, weil den Start in die Mulchsaat, den hat ja mein Vater gemacht. Und die Direktsaat muss man soweit begrenzen, da wir diese nur bei den Rüben praktizieren, bei den anderen Kulturen eben noch nicht. Denn das Ganze funktioniert ja nur, wenn ich natürlich die richtige Sätechnik habe. Die Sätechnik für die Rüben ist da. Wir haben auch zwei davon, die setzen wir auch im Lohnunternehmen überbetrieblich ein. Aber beim Getreide eben noch nicht. Unsere Konstellation ist eine Maschinengemeinschaft mit mehreren Betrieben und da ist eine Umstellung auf Direktsaat nicht ganz so einfach, denn die anderen Betriebe müssen dann ja dann mehr oder weniger auch mitziehen. Das Ganze ist irgendwo ein betriebswirtschaftliches Rechenexempel. Aber man kann auch mit, ich sage jetzt mal, relativ konventioneller Technik, die auch sehr, sehr im Hinblick auf die Bodenbearbeitung extensiv einsetzen, sprich extensive Mulchsaat mit relativ geringen Eingriff in den Boden. Und so ist jetzt der aktuelle Stand in diesem Sinne. Und die deutlichsten Fortschritte, die man einfach sieht, ist wirklich diese Regenverdaulichkeit. Es kann auf unseren Flächen eigentlich regnen, so viel wie es will. Der Boden schluckt das immer weg. Man sieht es an der Regenwurmpopulation, die ich die letzten Jahre immer wieder schon mal gemacht habe, also Regenwurmaustreibungen oder einfach Zellen bei einem bestimmten Volumen. Aber zu guter Letzt, im letzten Frühjahr war das Julius-Kühn-Institut am Betrieb und haben eine Untersuchung gemacht im Rahmen eines deutschlandweiten Monitorings. Und die besten Flächen lagen jetzt bei 500 am Quadratmeter. Und das ist natürlich eine sehr erfreuliche Zahl. Und in der Folge sieht man dann einfach diese positiven Auswirkungen. Denn wenn viele Regenwurmröhren da sind, kann der Boden viel Wasser speichern. Er bildet Autobahnen für die Wurzeln der Pflanzen. Sie kommen schneller nach unten, eher dahin, wo das Wasser dann vorhanden ist. Die Nährstoffverfügbarkeit ist besser. Und somit auch die Ertragsstabilität, auch wenn es die Witterung mal nicht ganz so mitspielt. Genau, aber es ist klar, die eine oder andere Fläche ist nicht so bilderbuchmäßig, wie man es zum Teil noch aus den Fachbüchern kennt.
Gibt es denn überhaupt einen Boden, der irgendwie nicht für diese Maßnahmen geeignet ist? Also ich sag mal, wenn ich jetzt überlege, so ganz leichter Sandboden oder so, könnte man jetzt ja vielleicht auch sagen, wie viel Potenzial ist da denn überhaupt am Ende noch da, irgendwie groß Struktur und auch irgendwie Bodenleben aufzubauen? Also gilt das für alle Flächen oder würdest du auch sagen, gibt es Ausnahmen?
Es gibt definitiv Ausnahmen, die gibt es auch bei uns in der Gegend. Wenn ich jetzt den Sprung mache Richtung Norden über die Donau hinweg, dann kommt der Bayerische Wald. Der Bayerische Wald ist im Grunde genommen ein verwitterter Granitstandort. Und da sieht es zum Beispiel gleich mal so aus, da ist ein zum Beispiel Lumbricus terrestris, also der große Tauwurm, nicht vorherrschend. Den findet man dort nicht. Warum? Weil dieser Boden nicht für eine tiefgrabende Art geschaffen ist, weil natürlich nach 20 bis 30 Zentimetern der reine Granit ansteht. Da kommt der größte Tauwurm nicht durch. Aber die Frage ist natürlich dann, ist es dann vielleicht eine Alternative, jemand muss ja diese Aufgabe dann übernehmen vom Nährstoff, Umbau, Abbau, Freisetzung, organische Substanz abbauen, umbauen, und das macht dann jemand anders. Es gibt ja noch viele, viele andere Arten von Würmern zum Beispiel oder auch dann mehr in der kleineren Mikrobiologie, die dann diesen Job übernehmen. Dieser Standort hat zum Beispiel aber nicht diese Problematik, dass er zur Dichtlagerung neigt. Somit ist die Wasseraufnahmefähigkeit fast immer gegeben. Und bei einer richtigen Sandbüchse, ich nenne es jetzt einfach mal so, da kenne ich auch bei uns eine Ecke, aufgrund der Donau, an der Donau entlang gibt es ja sämtliche Bodentypen und Arten, die es irgendwo sonst gibt, aufgrund der Schwemmlandsituation. Und ein reiner Sandboden neigt immer grundsätzlich zur Dichtlagerung. Deswegen ist so ein Standort oftmals nicht optimal, wenn man diesen sehr, sehr extensiv nur bearbeiten möchte. Das funktioniert nur, wenn man immer versucht, diesen Boden bewachsen lassen zu sein. Sprich, man braucht immer eine große Masse an aktiven Wurzeln, lebendigen Wurzeln im Boden. Somit bekommt ihr ein Gerüst, das stabil bleibt. Aber in Form einer normalen Fruchtfolge, vielleicht doch mit der einen oder anderen Intensivkultur, wird das hier dann schwierig.
Was sind denn, du hast eben auch schon mal gesagt, dass man auch mit konventioneller Technik es schaffen kann, nicht zu stark irgendwie auf den Boden irgendwie einzuwirken oder relativ flach auch irgendwie zu wirtschaften. Was würdest du sagen, sind denn überhaupt so die stärksten Aspekte, die auf den Boden irgendwie im Rahmen der Bewirtschaftung einwirken? Also was sind so die Punkte, wo man dem Boden am meisten schadet?
Ganz einfach gesagt, wenn er zu nass ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Denn die Frage ist immer, wo ist die Nässe oder wie feucht ist der Boden? Der kann an der Oberfläche oftmals, so wie es meistens im Frühjahr ist, irgendwann kommt der Ostwind und der Boden trocknet sehr, sehr schnell ab. Dann ist der an der Oberfläche immer schnell sehr, sehr trocken. Aber in tieferen Schichten, 10, 15, 20 Zentimeter, ist er oftmals noch sehr nass. Und das verleitet oftmals dazu, dass man doch sehr, sehr schnell auf den Acker geht, um eine Sappebereitung zu machen, Gülleausbringung und. Und dann ist man oftmals zu früh dran und hat dann die Schäden später in den Kulturen. Aufgrund Bodenverdichtung, Verschmierung, Sohlenbildung. Also das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder angesprochen habe, da ich in der Tätigkeit als Wasser- und Bodenschutzberater auch in den Schulen Unterricht halten durfte, war es mir immer wichtig, den Schülern das nahezulegen, wirklich den Boden zu begreifen und vor allem mit den Händen und mit den Augen und mit der Nase. Also wirklich absteigen, graben, schauen. Die Gefahr ist heute, dass wir mit zu großer Technik, die ordentlich mit Leistung versorgt ist, zu schnell irgendwas kaputt machen. Wenn man ganz, ganz früher zurückdenkt, dann war oftmals der Schlepper nicht in dieser Leistungsklasse, dass wenn es härter ging oder zu nass war und zum Beispiel dann Schlupfer oder so da waren, dann hörte man auf. Aber mit der heutigen Technik geht doch viel, viel mehr. Und es gibt eigentlich nicht so viele Grenzen. Man hat eine ganz andere Flächenleistung und man kann viel, viel mehr in kürzester Zeit schädigen. Und dadurch, dass man sehr viel Technik, auch mittlerweile hydraulisch, in der Arbeitstiefe oder in der Intensität verstellen kann, verleitet das dazu, dass man den nur vom Schleppersitz aus optisch den Boden während der Fahrt begutachtet und somit dann die Maschine einstellt. Aber es ist eigentlich sehr wichtig, dass man wirklich absteigt und in den Boden schaut, vor der Bearbeitung und nach der Bearbeitung. Was passiert da?
Man kann es leider nicht hören, aber ich bin total neugierig und interessiert am Nicken und verfolge das so aufmerksam, was du sagst. Und du hast im Prinzip auch meine Frage, die ich im Kopf hatte, auch schon mit beantwortet, welche Tipps du hast. Und das ist eigentlich auch was denke ich, jeder auch. Ich meine, es passiert noch in dieser Saison einiges auf dem Feld. Also die das jetzt hören, die können das sofort umsetzen. Und ja, wenn das jetzt gerade auf einer Treckerkabine läuft, anhalten und vom Trecker springen und einfach mal gucken, was eigentlich dahinter passiert, hinter der Maschine.
Ganz genau.
Jetzt war dieses Jahr ja schon irgendwie ein Stück weit speziell unter Druck, natürlich auch sowohl im Frühjahr als auch jetzt im Sommer da irgendwann auf die Flächen zu müssen. Das heißt, es gibt viele Betriebe, wo einfach auch ein Schaden stattgefunden hat. Wie würdest du damit umgehen, wenn jetzt der Boden zu sehr verdichtet ist?
Also der erste Punkt ist mir grundlegend der, mal wirklich genau zu analysieren, wo ist der Schaden entstanden und wie sieht der Schaden jetzt aus? Oder auch der vermeintliche Schaden. Wenn ich jetzt bei uns in der Gegend davon spreche, bei uns war zwar die Ernte relativ zeitig, eigentlich dann vorbei, bevor das der große Regen dann einsetzte, wenn man jetzt zum Beispiel an die Getreideernte denkt. Aber nichtsdestotrotz gibt es bei uns eben diese Lössböden, die es ja woanders auch gibt, Magdeburger Börde, Soesterbörde. Da kommt es oft vor, dass wir in dieser Horizontabfolge eine Schicht haben, dieser AL-Horizont. Das heißt also, das ist diese lässive Schicht, die Ton ausgewaschen ist, beziehungsweise Ton verarmt ist. Und man muss an das denken, wenn man mal auf einen Tonboden drauf ist, wenn der trocken ist, dann bekommt der Risse und wenn der wieder nass wird, dann geht der wieder auf wie ein Schwamm. Diese Quell- und Schrumpfungsprozesse haben also eine gewisse Eigendynamik. Das heißt also, dass der Oberboden oder auch der Unterboden, wenn er mit Ton versorgt ist oder geogenbedingt Ton vorkommt, hat er die Möglichkeit, sich selber zu regenerieren. Das heißt also, wenn ich in irgendeinem Hügelland bin, wo also in der Regel dieser lässive Schicht nicht vorhanden ist, dann hat der Boden die Möglichkeit, sich wieder zu regenerieren. Anders sieht es aus in diesen Bördenböden-Standorten. Da diese Schicht tonverarmt ist, hat die keine Quell- und Schrumpfungsprozesse. Und wenn hier Schaden entstanden ist, dann muss der auch wirklich mechanisch dann wieder repariert oder beseitigt werden. Grundsätzlich ist es so, dass die Empfehlung dahin geht, wirklich genau zu prüfen, in welcher Tiefe liegt die Schicht. Dass wenn man dann eine Lockerung vornimmt, dann nur so weit in den Boden reicht und nur minimal diese Schicht unterfährt. Ich will ja nicht den Boden noch weiter überlockern, weil die Gefahr besteht dann immer, wenn im Folgejahr wiederum eine schwierige Witterung kommen sollte, dass man wieder eine Bodenverdichtung produziert bis auf diesen Lockerungshorizont. Deswegen also genau prüfen, wie tief. Zum Zweiten muss vorher gewährleistet sein, dass die Kalkversorgung stimmt, außer man ist auf einem Standort, der pH-mäßig ja eher dann immer zu hoch ist. Da sieht es wieder anders aus. Aber grundsätzlich wäre es wichtig, auf diesen Bördeböden dann zu schauen, dass ausreichend Kalk vorhanden ist. Und dann nach dieser Lockerung mit einem Lockerungszinken, der nur minimalst den Boden mischt, sondern im optimalsten Fall eben nur hebt und wieder senken lässt oder in sich fallen lässt, dann in Kombination mit einer Zwischenfrucht dann diese Lockerung stabilisiert und verbessert und dann diesen Boden wirklich sehr, sehr lange Ruhe gibt. Zum Beispiel bis dann im Frühjahr dann der Mais oder sonstiges folgt. Also wirklich diese Zwischenfrucht ruhig dann auch auf Arten gehen, die tiefwurzelnd sind, sprich Ackerbohne, Sonnenblume, Ölrettich, Wicke, Alexandrinerklee und so weiter und so fort, dass dies alles, was gelockert wurde, mit den Wurzeln stabilisiert wird, lebend verbaut wird, dann kann man das Ganze wieder regenerieren. Aber die Gefahr besteht eben wiederum, wenn man jetzt zu schnell ist und vielleicht zu feucht eine Lockerung macht, dass der Schaden nicht wirklich repariert wurde oder dann zu schnell mit einer zeitig kurz darauf folgenden weiteren Maßnahme, Saat etc., pipapo, dann wieder eine Bodenverdichtung vielleicht verursacht und somit das wieder neutralisiert. Und es muss sehr trocken sein, dass wirklich der Boden in diesem Bereich dann bricht und nicht schmiert. Und das ist nicht in allen Jahren möglich.
Ich finde, das ist eine unglaublich faszinierende Welt und ich habe die ganze Zeit auch so im Kopf, dass man ja auch wirklich unglaublich gut natürlich auch mit seinen Flächen nochmal vertraut machen muss. Natürlich auch, gibt ja viele Regionen, das hatte ich auch in der Ausbildung, wo man wirklich innerhalb von einer Fläche so zwei ganz gegensätzliche auch Bodenarten hatte, wo man dann eigentlich schon innerhalb einer Fläche wieder ganz unterschiedlich eigentlich wirtschaften muss. Und das ist natürlich herausfordernd auf der einen Seite, aber auch irgendwie natürlich total spannend und irgendwie auch irgendwie ein bereicherndes Gefühl, weil man irgendwie natürlich auch, ja, das Ergebnis seiner Arbeit dann irgendwann gut sieht. Denn ich denke, ein fruchtbarer Boden ist auf jeden Fall eine unglaubliche Motivation für jeden Landwirt und jede Landwirtin, weil das ist eigentlich natürlich die Grundlage für uns alle am Ende. Und da irgendwie vernünftig was rauszumachen, das ist irgendwie, ja, das gibt einem ja auch viel wieder. Du hast eben schon mal angesprochen, ja, Entschuldigung.
Ein Satz noch dazu vielleicht, genau. Ich erwähnte ja diese Quell- und Schrumpfungsprozesse der Böden, die Ton haben. Es ist momentan einfach ich bemerke einen Trend zum Tiefenlockerer, dass man sehr gerne mit dem Tiefenlockerer da jetzt mal alle Flächen einfach mal durchzieht und versucht, da eine bessere Struktur zu bekommen. Idealerweise, wenn man den Boden untersucht, bis in 30, 35 Zentimeter Tiefe. Und man findet immer nur einen Boden vor, der mit der Hand relativ, also nicht jetzt, wenn es so trocken ist, wie es zum Beispiel bei uns, wo ein Knochen trocken ist, aber wenn der normal feucht ist und mit der Hand leicht zum Brechen geht und diese Bruchstellen nicht so kantig sind, wenn Röhren drin sind, wenn Wurzeln durchgehen, dann liegt im Grunde genommen keine Bodenverdichtung vor und es bräuchte dann auch nicht diese Lockerung. Aber das Penetrometer, also diese Bodensonde mit Druckanzeige, ich hatte mal eine, ich verwende sie nicht mehr, vor allem auch nicht in der Vergangenheit mit den Schülern, denn der optimale Zeitpunkt ist eigentlich Ausgangs Winters, Beginn Frühjahr, wo man mit der Bodensonde eigentlich mal schaut, ob der Boden einen Meter tief durchgängig ist. Weil da ist im Grunde genommen eine gleichmäßige Feuchtigkeit vorhanden in allen Bodenschichten und dann ist die Bodensonde, oder sie gibt mir dann die Rückmeldung, die ich brauche. Beim Penetrometer ist die Gefahr, wenn ich die im Sommer verwende, da wird die immer in den roten Bereich gehen, weil wenn der Boden trocken ist, ist er hart. Und er lässt sich nicht verdrängen, somit steigt die in den roten Bereich. Und für den, der da nicht dieses Geschulte oder diese Erfahrung hat im Umgang mit diesen Geräten, würde ich sofort dazu neigen zu sagen, hier liegt eine Bodenverdichtung vor. In Wirklichkeit ist das nur die Folge der Trockenheit.
Wirklich jeder, der so ein Teil besitzt, muss einfach diese Folge hören. Dann haben wir das Problem gelöst.
Oder so.
du hattest eben nochmal zum Abschluss über die Direktsaat bei den Rüben gesprochen. Zum einen, du hast eben schon mal das Wort Trend benutzt, habe ich das Gefühl, dass wir so, ja, ganz groß gesprochen vielleicht so in so einer Art Gezeitenwende sind, weil natürlich einfach auch sehr, sehr viele landwirtschaftliche Betriebe, denen ich auch so in Berührung stehe, einfach auch mittlerweile sich mit Direktsaat oder halt eben auch mit einer Aussaat beschäftigen, die halt eben sehr wenig auch irgendwie auf den Boden eingreift. Natürlich auch so ein bisschen jetzt befeuert dadurch, dass oft jetzt die letzten Jahre Wasser einfach knapp war. Wie schätzt du die Situation ein? Ich meine, Landwirtschaft wird jetzt schon seit Tausenden von Jahren betrieben. Ist es jetzt nur wegen Wasserknappheit oder was passiert da auch gerade so ein bisschen in der Branche?
Naja, es sind eigentlich mehrere Faktoren. Das beginnt bei der Wasserknappheit, das beginnt bei einem zunehmend noch stärkeren Erhitzung des Bodens, wenn da auf unbedeckten Boden die Sonne drauf knallt und der heiß wird bis 60 Grad, das überlebt keine Mikrobiologie, das überleben keine Bodenpilze, weil das einfach alles zu heiß ist. Das geht weiter über resistenten Ackerfuchsschwanz, also keinen Fuchsschwanz zum Keimen anregen, also Lichtkeimer, also umso weniger Boden das bewegt wird, umso weniger wird zur Keimung angeregt. Ein eventuelles Verbot von mehreren Pflanzenschutzmitteln, weil die Zulassungen auslaufen und vielleicht nicht wieder Zulassung bekommen. Keine Ahnung. Also ich denke, es gibt mehrere Aspekte und man muss einfach versuchen, mal etwas anderes, um ein Verfahren zu verbessern, um eine Ertragsstabilität zu erreichen. Ich denke, wir müssen uns an das Klima anpassen und denke, es ist falsch, wenn man nichts tut.
Absolut, absolut. Kann man irgendwie sagen, wie eure Erfahrungen jetzt bei der Rüben-Direktsaat sind? Also inwiefern hat sich der Anbau verändert oder auch die Erträge?
Naja, die Direktsaat ist im Grunde genommen jetzt seit über 15 Jahren eigentlich der Standard. Bei uns ist es wirklich einerseits ein wichtiger Aspekt aufgrund der Arbeitszeitersparnis. Das ist mal das eine. Wie erwähnt, wir haben auch ein Lohnunternehmen. Wir sind im Lohnrübensehen tätig. Vorher, nachher, gleichzeitig läuft dann natürlich auch überbetrieblich die Gülleausbringung. Und da ist es einfach auch für den eigenen Betrieb einfacher mit der Direktsaat, wenn man mal schnell die Rüben in den abgestorbenen Zwischenfruchtbestand einschlitzt. Das geht schnell. Aber es kristallisierte sich einfach über die Jahre hinweg immer wieder mehr raus, dass also das sehr, sehr wichtig ist, dass der Boden vor allem in der Anfangszeit sehr stark mit Mulch bedeckt ist, aufgrund Starkniederschlagsereignisse. Es gibt immer wieder diese Erosionen bei uns in der Gegend. Dann natürlich auch unsere Flächengrößen dazu. Also wir haben jetzt Hanglängen irgendwo von 300, 350 Metern. Das reicht dann sehr, sehr schnell aus, wenn der Boden unbedeckt ist und Regen kommt, dass das Ganze anfängt zu laufen. Die Rübe braucht dann doch relativ lange, bis der Bestand bedeckt ist. Es geht auch um den Punkt Unkrautunterdrückung. Auch wie erwähnt schon das Thema Resistenzgeschichte bei Nackerfuchsschwanz ist es nicht ganz schlecht, wenn man zum Beispiel dann mit dem Totalherbizid dann diesen, unter anderem dann auch den Fuchsschwanz mal rausputzen kann. Und wenn ich die Bodenstruktur begutachte, also im Grunde genommen ist ja so, die letzte Bodenbearbeitung läuft ja dann im Sommer zur Zwischenfruchtansaat vor der Rübe. Und die nächste Bearbeitung erfolgt dann erst nach der Ernte der Rübe. Und somit reden wir da mal schnell von, 14, 15 Monate absoluter Bodenruhe. Und wenn man dann im Oktober, November jetzt dann den Boden dann sich mal begutachtet, dann sieht man einfach ein wahnsinniges Porengefüge. Man sieht wahnsinnig viele Regenwurmgänge, man sieht auch das Bodenleben, wie es aktiv ist, eine dunklere Färbung und das auch vom Geruch her. Vorher wurde es ja angesprochen, dieser Moor, also Möhrengeruch, so wie es jetzt ich nicht nennen, eher so der Geruch von einem Waldboden. Eine Walderde ist ja eher intensiver versorgt mit Pilzhyphen und wenn man also diese Pilzhyphen dann im Grunde genommen zerreißt, wenn man diesen Boden nimmt, dann werden also diese ätherischen Öle aus der Wurzel frei und geben dann diesen typischen Geruch und den findet man dann hier eben sehr, sehr intensiv und das bestätigt eigentlich, dass man schon auf den richtigen Weg ist, würde ich mal so sagen.
Und Stefan, ich hoffe, du hast damit jetzt ganz, ganz viele auch angesteckt, da einfach noch mehr auszuprobieren. Und ich glaube, diese Folge enthält wirklich einige praktische Tipps, die man wirklich sofort auch umsetzen kann und ändert zumindest vielleicht auch so ein bisschen das Bewusstsein, mit dem man irgendwie über den Acker fährt. Von daher ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und ja, vielen Dank für diese spannende Folge.
Sehr gerne, hat mich gefreut. Und wie gesagt, mir war es vorher schon immer sehr wichtig, dass vor allem der Nachwuchs von morgen wirklich von Anfang an wieder das Gespür für den Boden bekommt. Denn mein Eindruck ist, dass der die letzten Jahre einfach verloren gegangen ist. Dankeschön.
Verpasst keine Folge mehr von unserem Podcast Säen und Hören. Aktiviert die Glocke, folgt uns auf den einzelnen Kanälen, schreibt uns eure Anregungen an sh-podcast@bayer.com. Wir freuen uns auf euch.